Ihr Lieben, es gibt Themen, Lieblingsthemen, über die Pastoren gerne reden. Und eins meiner Lieblingsthemen ist das Vaterherz Gottes, über diesen wunderbaren Gott zu predigen. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Thema heute ist nicht mein Herzensthema. Aber es ist ein Thema, dem wir uns stellen müssen. Es hat auch mit diesem Gott zu tun. Es hat mit eurem Thema zu tun, das große Ganze. Es gibt viele Situationen, die wir im Nachhinein verstehen. Und wenn man das große Ganze sieht, dass man sagt, jetzt sehe ich den roten Faden, jetzt verstehe ich. Aber es gibt Menschen, die verstehen nicht, auch wenn sie zurückblicken, nach vielen, vielen Jahren. Und dieses Thema, wenn Gott kein Licht ins Dunkel bringt, ist ein Spannungsthema. Und vielleicht sitzen hier heute nur zwei, drei Leute oder an den Bildschirmen. Aber vielleicht kennst du auch Menschen, wo du sagst, oh, es wäre gut, wenn die Person heute hier gewesen wäre, aber sie ist nicht mehr da, sie aus unterschiedlichen Gründen. Menschen, die erleben mussten, da war mal ein großer Wunsch, ein Herzenswunsch, aber er ist nie in Erfüllung gegangen. Da war ein Traum und er wurde zum Albtraum. Da war ein Gebetsanliegen, wirklich von Herzen. Und es wurde nicht erhört. Da war so ein brennender, brennender Herzenswunsch. Und irgendwann war nur noch kalte Asche. Man hat investiert, Hoffnung, Glaube, Vertrauen, über lange Zeit. Und heute ist da nur noch Hoffnungslosigkeit, Unglaube, Misstrauen. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, was schwer zu lesen war. Nicht, weil es so kompliziert war, sondern die Thematik. Das Buch lautete, warum ich nicht mehr glaube. Und dort schreiben Menschen, die ganz intensiv dabei waren. Also nicht Menschen, die irgendwie auch mal gläubig waren und dann irgendwann seicht abgedriftet sind, sondern Menschen mit ganz starkem Engagement, Pastoren. Da waren so Lobpreisleiterinnen wie Fritzi. Menschen, die das, was sie gesagt und was sie gesungen haben und was sie geglaubt haben, ganz fest, mit fester Überzeugung gesagt haben. Und sie sind nicht in einer kritischen Phase jetzt des Glaubens, dass sie in einer Glaubenskrise sind, sondern sie haben den Glauben aufgegeben, über Bord gekippt. Sie glauben nicht mehr. Und einer der Gründe, die sie immer wieder genannt haben, sind ganz viele Lebenszeugnisse drin. Einer der Gründe, der immer wieder auftauchte, war, sie hatten keine Ansprechpartner in diesen Phasen, wo noch Glaube da war, aber wo Gott kein Licht ins Dunkel gebracht hat. Ihre brennenden Fragen, ihre Glaubensnot konnten sie nicht äußern. Entweder durften sie es nicht, weil Zweifel und diese Fragen als Sünde angesehen worden sind, und weil man sie mundtot gemacht hat. Oder weil Menschen einfach es mit irgendwelchen passenden, mehr oder weniger passenden Bibelzitaten zum Schweigen gebracht haben. Steht doch da. Guck doch nur mal hin. Lies doch mal. Und irgendwann sind sie stehen geblieben. Irgendwann haben sie aufgegeben. Sind ausgetreten. Auf der Strecke geblieben. Und dann haben sie erlebt, dass auch niemand ihnen nachgegangen ist. Die Kirche, die Gemeinde hatte wieder Ruhe, weil es war störend, mit solchen Fragen, mit solchen Themen, mit solchen Dingen umzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das vielleicht hier auch erlebt habt. Vielleicht fallen euch auch jetzt Namen ein. Da waren Erlebnisse im Leben von Menschen und die waren gravierend. Es gab keine Antworten. Wo warst du, Gott, bei diesem schrecklichen Unfall? Wo warst du bei dem Missbrauch unserer Tochter? Warum habe ich doch den Job verloren, obwohl so viel gebetet wurde und so viel investiert wurde? Warum ist meine Ehe gescheitert, wo wir doch alles versucht haben und ich habe alles gegeben? Warum ist der Krebs zurückgekehrt? Die Ärzte haben mir so viel Hoffnung gemacht. Und warum wollen meine Kinder oder meine Enkel nichts mehr vom Glauben wissen? Sie waren doch mal dabei. Sie haben doch so viel mitgekriegt. Ich könnte viele Beispiele bringen. Und ihr Lieben, bei diesen Fragen sind wir nicht in der Neuzeit, sondern wir stehen auf dem Boden der Bibel. Männer und Frauen in der Bibel, im Alten Testament, vor Jesus, aber auch im Neuen Testament hatten diese Fragen. Natürlich hatten sie das große Ganze noch nicht, wie wir ja auch nicht in vielen Punkten. Wir stecken ja immer nur in der Gegenwart. Menschen, die gehofft haben und geglaubt haben und wo sie sich danach gesehnt haben, dass es ein Happy End wird. Es gibt Menschen, die hassen Filme ohne Happy End. Ich gehöre dazu. Du auch? Also du guckst einen Film und er kann so dramatisch wie und so ungerecht wie alles sein, aber am Ende muss irgendwie, der muss geschnappt werden. Und die darf doch nicht davonkommen. Und wenn dann so ein Film ist, wo sich nichts auflöst, der haut einfach ab ins Ausland. Oder die Tat wird nie aufgedeckt. Da sitzt du dann da, der Film läuft ab und der Abspann und du sagst, der kann doch nicht wahr sein. Bei Serien sind wir das gewohnt, dann kommt die nächste Serie. Aber wenn so ein Film, oh, ich hasse das. Obwohl es ja das Leben ist. Im Hebräerbrief gibt es ein Glaubenskapitel, Hebräer 11. Rückblick, das große Ganze auf das Leben von bekannten und unbekannten Menschen. Alles Glaubenshelden. The Hall of Faith, die Halle des Glaubens. Und da sind Menschen wie Abel, Abraham, Sarah, Mose, Gideon, David, wie sie alle hießen. Und dann wird kurz gesagt, was sie so erlebt haben. Das waren auch Menschen, die haben nicht alle dieses himmlische Amazon Prime Gebet erlebt. Also morgens gebetet, abends abgeholt. Sie haben auch Zeiten gehabt, Jahre, wenn wir an Abraham denken. Aber sie haben Dinge erlebt. Der Gott, der Wunder tut. Sie haben sogar Totenauferweckung erlebt, wo er wirklich alles am Ende war. Und das waren Leute, die haben an jedem Silvestergottesdienst konnten die auftreten und Zeugnis geben. Wie schlimm das im Jahr war und aber der Herr hat. Wunderbar. Und dann der Vers 36. Hebräer 11, 36. Andere aber. Und jetzt kommt nicht die B-Mannschaft des Glaubens. Die ein bisschen mehr hätten warten müssen, hätten ein bisschen mehr Glauben investieren müssen. Da kommen die Menschen, namenslose Glaubenshelden. Es ist das Kapitel des Glaubens. Sie beteten auch sehnsüchtig, um Schutz, um Heilung. Und nichts passierte. Da kam kein Engel vom Himmel und verschloss irgendwelchen Tieren oder irgendwelchen Menschen das Maul. Da saßen zwei Männer im Gefängnis, Petrus und Jakobus. Und der eine kriegt Besuch vom Engel und führt ihn raus. Und der andere kriegt am Morgen Besuch vom Henker. Und er verkürzt sein Leben und sein Körper. Menschen, die geglaubt haben, gehofft haben. Und Hebräer 11 sagt, sie wurden vertrieben aus ihren Häusern, aus ihren Städten. Sie wurden erwischt, sie wurden gefoltert, sie wurden getötet. Sie erlitten grausame Misshandlungen um ihres Glaubens willen. So wie das heute 2/3 aller Christen in den Ländern erleben. Wir sind in engem Kontakt mit Open Doors, ihr vielleicht auch, wo diese Schicksale kommen. Wenn Gott kein Licht ins Dunkel bringt. Sie haben alle gehofft und sie haben gebetet und sie haben gefastet und sie haben Glauben investiert, voller Sehnsucht, dass sich ihre Lebenssituation ändert. Und niemand empfing das, was Gott versprochen hatte. Großen. Aber die Bibel sagt, sie haben mit ihrem Glauben Gott geehrt. Auch in diesen dunklen, schweren Stunden. Ich möchte euch zwei Bücher empfehlen. Ein Buch basiert auf diesem Thema. Wenn Gott kein Licht ins Dunkel bringt. Greg Reschel hat das geschrieben, ein Amerikaner, ein sehr bekannter Leiter, ein Pastor einer riesen Gemeindebewegung. Ich liebe seine Leitervorträge, wirklich ein Mann Gottes. Aber er hat diese Dinge erlebt. Er schreibt nicht als Theologe über ein Thema, wie man es sehen kann, sondern er hat es durchlitten. Und er hat Lebenssituationen erlebt, Schicksalsschläge in seiner eigenen Familie. Und nicht so, das war damals, vor 10 Jahren haben wir das und das erlebt. Es ist ja alles gut, sowas zu schreiben, aber sondern Dinge, die sich nicht aufgeklärt haben und die immer noch sind. Krankheiten, heftige Schicksalsschläge. Und das Buch ist auch kein leichtes Buch. Kein Lesebuch, wo man sagt, ach, mal wieder ein Thema. Es ist auch kein Buch, 7 Schritte, wie du wieder glücklich wirst. Oder wie du deinen Glauben vertiefen kannst. Es bleibt in vielen Punkten offen, weil Gott kein Licht ins Dunkel bringt immer. Klar, wir haben unseren großen Glauben, dass es das große Ganze ist, auch jenseits unseres Endes, wenn wir im Himmel sind und Gott alles neu schafft. Und das wird kommen, davon bin ich auch überzeugt. Wir reden jetzt so von dem, was wir heute erleben. Ein Buch, was du nicht einfach durchlesen kannst, aber was eine große Hilfe ist, weil es keine platten Antworten gibt und manchmal den Mut hat, Dinge offen zu lassen. Spannung nicht aufzulösen, das, was wir so gerne machen. Du sagst vielleicht, ich habe schon ein Buch. Dann empfehle ich dir ein Buch aus der Bibel. Aus dem Alten Testament. Das zweite Buch, was ich dir empfehle, auf das ich jetzt ein bisschen auch eingehen möchte, ist das Buch Habakuk. Einer der kleinen Propheten, das ist nicht von der Größe her, sondern im Alten Testament. Kleines Buch, 3 Kapitel, man könnte es schnell durchlesen. Habakuk steht für einen Mann, der in einer Zeit lebte, wo auch zwar Antworten da waren, aber sich Situationen einfach nicht aufgelöst haben. Er lebte 600, 12 ungefähr vor Christus im Südreich rund um Jerusalem. Noch stand die Stadt. Und der Name von Habakuk ist ein ganz interessanter Name. Er bedeutet ringen, umarmen und gleichzeitig wegstoßen. Etwas, was nicht zusammenpasst. Ringen, kämpfen, wegstoßen und trotzdem umarmen. Und das ist sein Leben. So geht er mit diesen Lebenssituationen, in denen er gesteckt hat, lange, lange zurück. So geht er um. Das erste Kapitel von Habakuk ist ein Kapitel voller Fragen. Und der Mann hat Fragen. Der guckt wirklich hin und er versucht auch nicht schnelle Antworten irgendwie zu akzeptieren, sondern er stellt Fragen. Er geht an die richtige Adresse, er geht an den Gott seiner Väter, er geht an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dort stellt er Fragen. Und diese Fragen klingen so, einige Auszüge aus dem ersten Kapitel. Herr, wie lange noch? Wie lange soll ich noch um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir. Doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Warum siehst du einfach nur zu meinem Elend? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt und Zank und Streit erheben sich. Wahrscheinlich auch in der Freikirche. Das Gesetz findet keine Beachtung. Es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen. Und das Recht wird in Unrecht verdreht. Und dann gibt ihm Gott ein, zwei Antworten. Aber es ist so, als wenn der Gott ins Wort fällt und er kommt weitere Fragen. Fragen über Fragen. Echte Fragen. Fragen aus einer tiefen Betroffenheit. Ich weiß nicht, was im Augenblick deine Fragen sind. Vielleicht sitzen hier Menschen und sagen, ich habe nur Antworten. Frag mich doch. Aber ich spreche zu den Fragenden. Deine Lebenssituation. Gestern beim Männertag hatte ich kurze Begegnung mit heftigen Lebenssituationen von Männern. Und ich weiß, dass es das bei Frauen auch gibt, aber wir hatten gestern nur einen Männertag. Heftige Situation. Vielleicht ist es bei dir die eigene Betroffenheit, die im Augenblick deine Fragen auslösen. Stell sie. Stell sie ehrlich. Vielleicht sind es auch Zustände in dieser Welt. Es gibt Menschen, die leiden an den Zuständen, die sie Tag ein, Tag aus sehen in Kriegsgebiete, Hungersnöte. Wir werden ja bombardiert mit diesen Nöten und auch mit Zahlen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Fragen an Gott. Und ihr Lieben, es geht immer um richtige Nöte. Nicht um die Frage, warum hat sich mein Friseur schon wieder verschnitten und der Farbton passte doch nicht. Sondern es geht um elementare Dinge deines Lebens, deine Ehe, deine Familie, deine Kinder, deine Gesundheit, deine Arbeit, Zustände in der Gemeinde. Gott fordert uns heraus, diese Fragen zu stellen. Psalm 62, Vers 9. Vertraut alle Zeit auf ihn, mein Volk, und dann schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Dieses Ausschütten des Herzensanliegen. Dieses, ich drück's mal aus, Quengeln vor Gott. Wie diese Witwe in dem Gleichnis mit dem Richter. Dieses Dranbleiben und Fragen stellen. Warum hilfst du mir nicht? Warum reagierst du nicht? Gott, was ist los mit dir? Und viele sagen, oh, das darf man nicht sagen. Bist du verrückt? Ich lade dich ein, deine Fragen zu formulieren. Und ehrliche Zeiten auszuhalten. In Ehen zu stellen und in Kleingruppen zu stellen. In der Gemeinde zu stellen. Und ich drücke es mal deutlich aus und ich warne vor Patentantworten. Das ist ganz schön, steht doch geschrieben. Guck mal hier. Wir haben Antworten. Ja, mein. Aber du kannst mit Bibelversen auch Menschen totschlagen. Oder einen Prozess abkürzen, der eigentlich durchgegangen werden muss. Lieber zu schweigen, in den Arm zu nehmen und sagen, ich habe keine Antwort. Ich verstehe das nicht. Entscheidend ist, dass du nicht alleine bleibst. Dass du nicht getrennt wirst von der Herde. Dass du nicht dich zurückziehen musst, weil du dich unverstanden fühlst. Weil Menschen dich komisch angucken mit deinen Fragen. Habakuk wendet sich an die richtige Adresse. Er wendet sich seinem Gott zu. Ein zweites, er entscheidet, Kapitel 2, ich will jetzt auf dem Posten, auf dem Wachturm, meinen Posten einnehmen und Ausschau halten. Ich will abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Kapitel 1 ist nicht die innere Kündigung, dass er sagt, so, jetzt lasst mich alle in Ruhe, ich hau ab. Sondern er sagt, ich durfte meine Fragen stellen und meine Klagen stellen. Und jetzt warte ich. Und dann heißt es in Vers 2, und der Herr antwortete ihm. Aber da steht nicht, wann der Herr geantwortet hat. Wie lange der da auf seinem Turm gehockt hat und versucht hat, das große Ganze zu sehen. Zwischen den Klagen und den Antworten, wenn es echte Antworten sind, ist oft eine lange Zeit. Und die ist wichtig, durchzuhalten und dabei zu bleiben. Und nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt eine Woche für dich gebetet, jetzt kann ich auch nicht mehr helfen. Dran zu bleiben. Ihr Lieben, die Schnelllebigkeit unserer Welt ist, unserer Zeit ist ein Vorteil. Klar, man kriegt alles ganz schnell, kann alles in Echtzeit, sogar Geld überweisen. Aber warten, Zeit nehmen, eine große Herausforderung. Und einer der Hauptgründe, warum wir auch Gottes Antworten oft nicht mehr hören, weil wir nicht mehr gewartet haben. Entweder haben wir es ad acta gelegt oder sind einfach weitergelaufen. Nach dem Fragen muss auch die Zeit des Wartens kommen. Wir haben als Gemeinde immer wieder diese Gebets- und Fastenwochen und das sind so diese Zeiten, wo wir sagen, nichts Neues jetzt. Jetzt warten, auf Gott warten, wichtige Entscheidungen stehen an. Und wir müssen warten. Und das gilt genauso für die Klagen. Eins darf ich dir sagen, stell Gott nur kein Ultimatum. Sag Gott, wenn du bis zum Wochenende nicht oder bis Ende des Monats. Mach das bei Gott nicht. Gott hat eine andere Zeitrechnung. Vielleicht kennst du die Geschichte von dem jüdischen Rabbi, der zu Gott kommt und sagt, Gott, ich habe da eine Frage. In der Bibel steht, 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag. Stimmt das immer noch? Ja, sagt Gott, 1000 Jahre sind wie ein Tag vor mir. Sagt der Rabbi, stimmt das denn auch, 1000 Taler sind vor dir wie ein Taler? Ja, sagt Gott, 1000 Taler sind von mir wie ein Taler. Und dann sagt der Rabbi, Gott, dann hätte ich gern einen Taler von dir. Ja, sagt Gott, komm morgen wieder. Also stell Gott in dem Sinne kein Ultimatum. Gottes Zeitrechnung, das ist ein Geheimnis in sich. In guten Zeiten kann man das sagen, ja Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist das große Bild. Aber mittendrin in diesen Situationen ist es so wichtig zu warten auf Gott. Ich muss ein bisschen abkürzen. Die Antworten, die dann von Gott kommen, sind schwer zu verkraften. Für Habakuk. Weil Gott ihn jetzt nicht vertröstet und sagt, ja, warte noch ein bisschen, da hinten geht die Sonne auf und das Volk, das im Dunkeln sitzt, wird ein helles Licht sehen. So, also so eine schöne Perspektive. Erstmal sagt Gott, hey, es wird noch dunkler. Es wird noch radikaler. Es wird noch schlimmer. Der Feind wird kommen. Glaub bloß nicht, dass das schon die Talsohle ist. Die habt ihr noch gar nicht erreicht. Gott ist da sehr realistisch und sehr ehrlich. Keine frommen Dinge, sondern er nennt es sehr realistisch. Und da streicht auch Habakuk jetzt nicht einfach übers Köpfchen und sagt, komm, kleiner Prophet, halt durch. Sondern er sagt ihm, ja, er nennt ihm auch Gründe. Kannst du alles nachlesen. Und dann sagt er ihm, aber eins sollst du tun, schreib das auf, was ich dir sage. Denn das dauert noch eine Zeit. Es dauert noch. Damit du es nicht vergisst und damit deine Nachkommen es nicht vergessen, schreib alles auf. Auch das wäre ein ganz wichtiger Ratschlag, Dinge, dir eine Fragen aufzuschreiben und auf Antworten zu warten. Ich habe so ein paar Gebetstagebücher. Ich persönlich halte das nie so lange durch, das sind immer die ersten 5 Seiten. Und dann sind wieder lange Pausen. Aber da, wo ich sie mal durchgehalten habe und wo ich viel geschrieben habe, und wenn ich das heute zurücklese, da ist auf dieses Staunen. Wow, wie hat Gott das gemacht, dass es heute kein Thema mehr ist, was mich damals fast umgebracht hätte. Aufschreiben. Ich komme zum Schluss. Ich möchte, es ist keine Predigt, wo es so schön abrundet. Wie gesagt, diese 6, 7 Punkte, und wenn du die tust, dann geht es dir auch wieder gut. Ich möchte dich ermutigen, zu bleiben. Auch mal stehen zu bleiben. Auch mal auszuhalten. Ich möchte das Bekenntnis eines Menschen lesen, der seinen Glauben verloren hat. Der zurückguckt und sagt, ich habe diese Entscheidung getroffen. Und dazu stehe ich. Und das klingt so. Gott liebt mich nicht. Und ihr könnt mich nicht zwingen zu glauben, Gott ist gut. Das ist die einzige Wahrheit im Leben. Diese Welt ist doch nur ein Produkt des Zufalls. Wie kann man glauben, Gott wird mein Leben benutzen? Ich weiß mit Sicherheit, Gott hat mich verlassen. Und nie wieder will ich sagen, Christus ist von den Toten auferstanden. Ich weiß jetzt sicherer als je in meinem Leben, der Mensch muss sich selbst retten. Uns muss klar werden, dass es ignorant ist zu glauben, Gott erhört Gebete. Christen behaupten, ohne Gott würde diese Welt ins Dunkel stürzen. Diese Welt kann und wird alle meine Bedürfnisse abdecken. Es ist eine Lüge zu behaupten, Gott ist immer für mich da. Jetzt wird mir eines klar. Egal, was ich tue, die Wahrheit ist, er liebt mich nicht. Und wie kann ich da noch annehmen, Gott ist gut. Ein Mensch, der eine Entscheidung getroffen hat, eine Blickrichtung hat, sein Glauben über Bord geworfen hat. Und jetzt lese ich das Bekenntnis eines Menschen mit einer anderen Blickrichtung. Es sind die gleichen Worte. Mit einer anderen Betonung. Andersherum gelesen. Gott ist gut. Wie kann ich da annehmen, er liebt mich nicht? Die Wahrheit ist, egal was ich tue, jetzt wird mir klar, Gott ist immer für mich da. Es ist eine Lüge zu behaupten, diese Welt kann und wird alle meine Bedürfnisse abdecken. Ohne Gott würde diese Welt ins Dunkel stürzen. Christen behaupten, Gott erhört Gebet. Uns muss klar werden, dass es ignorant ist, zu glauben, der Mensch kann sich selbst retten. Ich weiß sicherer als je in meinem Leben, Christus ist von den Toten auferstanden. Und nie wieder will ich sagen, Gott hat mich verlassen. Ich weiß mit Sicherheit, Gott wird mein Leben benutzen. Wie kann ich glauben, diese Welt ist nur ein Produkt des Zufalls? Das ist die einzige Wahrheit im Leben. Gott ist gut. Und ihr könnt mich nicht zwingen zu glauben, Gott liebt mich nicht. Cal McCarthy hat das geschrieben mit 15 Jahren. Welche Blickrichtung hast du? Mitten in der Situation, zu diesem Dennoch zu kommen aus Psalm 73. Das ist die Situation dennoch. Dennoch. Ein letztes Mal Habakuk. Kapitel 3, 17 bis 19. Auch wenn die Feigenbäume immer noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, auch wenn die Olivenernte spärlich ausfällt, auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und die Viehställe leer stehen, ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Und mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen, wohlbehalten all die Berge überqueren. Ein Glaubenszeugnis eines Menschen mit schwierigen Zeiten ohne Happy End. Zu sagen, ich werde trotzdem meinem Gott folgen und ihm vertrauen.